Welche Rolle spielt da jetzt Automatisierung? Welche Rolle spielt da jetzt KI? Es
gab ja immer diese Phasen, wo dann wirklich jeder darüber gesprochen hat. Und ich glaube, diesmal ist es ähnlich und anders. Auch heute ist es in der Anwendung anders. Es muss Teil einer Clubstrategie sein, die Fans 1:1 zu erreichen. Auch als Sponsor muss ich diese Kanäle nutzen, weil es nun mal die schlagkräftigsten Tools sind, Fanmassen zu erreichen. Wir haben daher ein eigenes Tool entwickelt, Corporate GPT, bei dem wir kein neues KI-Tool gebaut haben, sondern im Backend alle bestehenden Tools, die eine offene Schnittstelle haben, zusammenführen.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute mit dem zweiten Teil unseres Interviews mit Lorenz Behringer. Lorenz ist Founder und CEO von Lobeco. Wir haben im ersten Teil letzte Woche schon gehört, wie die Entwicklung von Lobeco vonstatten gegangen ist, was er innerhalb der letzten 10 Jahre aufgebaut hat, und wollen heute nochmal verstärkt in das Thema Sportmarketing, Sportkommunikation gehen und haben dann aber natürlich auch einen riesen Streifzug gemacht durch das Thema KI im Sport. Er hat da ein paar ganz interessante Modelle, die er mit seinen Kunden teilt, und dementsprechend auch ein paar Tipps für die Sportbranche. Und da freue ich mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid beim zweiten Teil mit Lorenz. Viel Spaß, los geht's. Zum KI-Thema will ich gleich nochmal einmal detaillierter eingehen. Jetzt lass uns noch einmal gucken, wie hat sich denn eigentlich die Kommunikation in unserer Branche, in der Sportbranche verändert? Was, wenn du nochmal an die Zeit an Bayern München zurückdenkst, und jetzt hast du als Agentur, hast du möglicherweise viel mehr Einblick in auch andere Sportorganisationen, vielleicht auch in Regularien, vielleicht aber auch in internationalen Entwicklungen. Also wo befindet sich jetzt gerade der Professionalisierungsgrad bei Sportorganisationen? Insbesondere reden wir beide wahrscheinlich über Fußball, es sei denn, du magst vielleicht auch noch mal kurz erzählen, welche anderen Sportorganisationen ihr da betreut. Aber ja, was ist Status Quo Kommunikation, vor allem im digitalen Bereich, im Sport?
Also wir haben ja vorhin begonnen, 2010. Und damals kam ja eigentlich hauptsächlich die Nachricht vom egal welcher Sportorganisation oder Wettkampf, primär über Zeitung, über TV, über Radio, teilweise schon auch über Websites an die Sportfans. Und somit war die Relevanz der klassischen Medien noch extrem dominant. Ohne die klassischen Medien kamst du als Fan eigentlich nicht an irgendwelche Informationen. Heute haben wir eine völlig andere Situation. Jeder Club, jeder Verband ist inzwischen ein eigenes Medienunternehmen geworden. Da war der Fußball in vielerlei Hinsicht Vorreiter, aber viele andere sind ja da nachgezogen, sind teilweise auch schon manchmal einen Schritt weiter, je nach auch Rechte-Situation. Aber man hat auch als Fan die Möglichkeit, heute ganz nah am Idol zu sein. Ja, man kann jedem Sportler folgen, direkt über TikTok, über Instagram, über jede andere Plattform. Und das ist ja ein Riesengeschenk als Sportfan. Ich sehe teilweise, wie die trainieren, ja, wie sie anreisen zu den Wettkämpfen, wie es ihnen nach dem Sieg oder einer Niederlage geht. Also ich bin ja viel, viel näher dran, teilweise bis in die Kabine oder in den Bus, ins Flugzeug. Und die Möglichkeit, Sport zu konsumieren, heute im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren, ist ja unglaublich. Dadurch hat sich aber auch sehr viel verschoben. Die Dominanz der klassischen Medien ist nicht mehr so da wie früher. Gibt dadurch einen unglaublichen Druck, weil deren Umsätze sinken. Ja, die Exklusivität haben sie schon lang verloren, weil die Vereine, Verbände viel näher dran sind. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, Behind-the-Scenes-Inhalte ganz anders darzustellen. Und durch diese mediale Verschiebung kam es auch zu einer Verschiebung der Geldflüsse. Ich habe als Verein heute nicht nur die Möglichkeit, Zugänge oder Branding zu verkaufen, sondern auch Reichweite. Ja, ich hab die Möglichkeit, direkte Medienpakete mitzuverkaufen, und das hatte ich vorhin nicht. Somit sind auch viele Einnahmen verschoben, die früher auch dann hier bei den Medienunternehmen lagen. Die fließen jetzt zu den Clubs, zu den Verbänden, und zu den Athleten selbst. Das nutzt jeder unterschiedlich gut, ja, weil das Geld kommt ja nicht automatisch, sondern ich muss als Verein, als Verband mich auch anders aufstellen. Ja, das heißt, ich kann nicht mehr nur sagen, ich habe hier Paket A, B, C, Gold, Silber, Platin oder so wie früher, sondern ich kann mir diese Möglichkeiten nur reinholen, indem ich auch stärker in Marketing- und Kommunikationsaspekten denke. Das heißt, ich muss als Rechtegeber ganz genau verstehen, was ist das Marketingziel des Sponsors, damit ich ihm nicht ein standardisiertes Paket anbieten kann, sondern wirklich ganz genau auf die Wünsche des Sponsoren eingehe. Und das hat sich fundamental verändert.
Jetzt hören wir beide uns da wahrscheinlich ähnlich an, wenn es darum geht, die Vereine weiter zu professionalisieren, auch in ihrem Angebot, dem Kunden mehr zuhören. Aber würdest du nicht auch sagen, 80% der Sponsoring-Einnahmen gehen doch hier, buch die Bande, buch das Logo auf der Brust. Gibt's ein Best Case? Also zwei Fragen in eins. Also wie schätzt du das gerade ein? Wie gut sind die Vereine da schon? Aber lieber wäre mir, wo gibt's ein Best Case, wo das schon richtig gut geglückt ist, von dem wir uns alle irgendwie auch ein Stückchen was abgucken können? Und ich mag dich gar nicht nach Worst Case fragen. Da haben wir wahrscheinlich beide unsere Cases. Aber ja, sag mal, vielleicht gibt's ein Best Case, wo du sagst, der ist dir in Erinnerung geblieben, das ist richtig gut gelungen.
Also grundsätzlich, glaube ich, ist die Entwicklung gar nicht so leicht für Vereine und Verbände, weil ich glaube, unsere Sportindustrie ist ja noch relativ jung. Ja, wir sind jetzt nicht hier irgendwie 100, 200 Jahre alt. Und die Geschwindigkeit ist schnell. Und sich einfach so bei so einer kleinen Größe der Organisation, was es ja am Ende dann doch ist, sich so umzustellen, ist schwierig. Ja, weil du brauchst auf einmal eine andere Denkweise, eine größere Serviceorientierung. Aber ich glaube auch, wenn man sich jetzt da nicht umstellt, wird das Gap nochmal viel, viel größer in der Zukunft, weil der Druck auf die Sponsoring-Entscheider nimmt extrem zu, ja, weil deren Finanzchefs oder CEOs fragen auch, wo rein investierst du den Euro und wo ist der ROI? Ja, was bringt's mir denn am Ende? Auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Marketingziele, egal ob Brand Awareness oder Consideration oder ROI, das ist ja dann sehr unterschiedlich. Ich glaube, wer es sehr gut macht, ist der FC Bayern. Ja, jetzt gar nicht wegen uns, sondern auch aufgrund der Eigenvermarktung sind sie einfach sehr früh reingegangen und haben eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgebaut, die dann auch in der Lage waren, die Fanbedürfnisse zu verstehen und die Unternehmensbedürfnisse und so dann auch Pakete zu individualisieren, basierend auf den Wünschen der Sponsoren, ja, sei es jetzt Richtung Zielgruppe, Richtung Kanal, Richtung internationaler Region, um dann zu sagen, ich habe hier nicht ABC, sondern unterschiedliche Zielsetzungen. Ich glaube, jeder Rechtegeber, der das versteht und da rein investiert, und das ist natürlich eine andere, du redest dann über andere Deckungsbeiträge vielleicht am Anfang, weil du mehr Aufwand betreiben musst, um Leistungen zu erbringen. Du kannst nicht mehr einfach sagen, ich habe hier Backdrop-Bande, wo auch immer das Logo auftaucht, sondern ich muss viel, viel mehr investieren, um nachher die Rechte zu erbringen. Und ich glaube, Worst Case gibt's ein paar.
Ja. Dann machen wir in einer anderen Folge dann mal.
Ja, ja.
Und gibt es international nochmal so einen Fall, der dir auffällt, wo du sagst, Mensch, da war ein guter Ansatz. Wenn man das nochmal sich anschaut, da könnten wir alle nochmal viel von lernen. Ich habe in Erinnerung, dass das Engagement von Spotify, ich glaube bei Barcelona war es, und die hatten richtig Bock und haben gemerkt, wie viel Fans Barcelona hat und haben dann aber gemerkt, dass sie gar keinen Zugang zu diesen Fans haben, also selbst der Verein nicht. Und da hatten sich also in ihren eigenen Zahlen so ein bisschen verloren und waren völlig überrascht, dass so ein Verein gar nicht diese direkten Ansprachen machen kann, sondern nur über Medien sozusagen. So, das war jetzt ein Fall, wo ich sage, ist ein bisschen aufgepoppt auf der einen oder anderen Bühne, wo man sich echt vom Kopf fasst und sagt, ja krass, dass ein Unternehmen uns da erst selber helfen muss, dieses Potenzial auch zu wecken. Ist das vielleicht ein Zusammenspiel zwischen Sponsor und Verein, dass gar nicht mal der Verein so eine Menükarte hat, hier daraus kannst du auswählen und das machen wir für dich, sondern dass wirklich das Zusammenspiel das Geheimnis ist von dann auch gemeinschaftlichem Erfolg?
Ja, unglaublich wichtig. Es gab ja auch sehr oft Sponsoren, die Verträge dann mit Dachverbänden abgeschlossen haben und dann gedacht haben, sie können jetzt auf jedes Vereinsmitglied zugreifen. Ja, egal, also unabhängig jetzt erstmal von der Sportart. Und danach aufgewacht sind und gemerkt haben, oh, da gibt's ja noch Landesverbände, Regionalverbände, Vereine und so weiter. Und das ist dann doch viel schwieriger. Und daher ist, glaube ich, ganz wichtig als Sponsor, dass ich den Sport in der Struktur total verstehe. Und am Anfang von der Idee, also Zielsetzung, dann Idee und Kampagne, zuerst aufstelle, bevor ich dann in die Vertragsfixierung gehe. Was ja oft noch genau andersrum stattfindet. Das heißt, zwei Führungskräfte setzen sich zusammen, definieren mal Preis und dann schaut man mal, was es danach gibt. Und oftmals ist dann das Kind schon im Brunnen gefallen. Ja, das heißt, das, was du erwähnst, glaube ich, ist da genau richtig und wichtig. Ja, ein Projekt, bei dem wir unterstützen dürfen, ist Vereinsheimwerker zwischen DFB und Würth, wo eben genau am Prozess der Vertragsverlängerung am Anfang die Frage stand, was ist die Zielsetzung von Würth? Und die war damals eben, die Handwerker zu erreichen, auch gerade über ihre regionalen Strukturen und Vertriebsmitarbeiter. Und wo sind die? Natürlich in den Vereinen. Ja, und auf der Idee ist dann quasi der neue Vertrag aufgesetzt worden und dann auch exekutiert. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, es gibt viele andere Beispiele, bei denen man merkt, die Grundlage des Vertrages war eine Kampagnenidee. Und ich glaube, dass wenn man von der Marketingzielsetzung diese Idee runterbricht, dass es dann einfach gut wird. Ja, auch, ich glaube, die neue Kampagne beispielsweise von Adidas mit dem DFB, ja, was Jung von Matt umgesetzt hat, war extrem gut. Ja, die Kampagne von Heineken im Rahmen der Champions League, da ist auch eine Kampagnenidee, liegt dahinter. Also da gibt's, glaube ich, sehr, sehr viele gute Ansätze und in die Richtung muss es dann gehen. Weil wenn ich daher komme, dann ist nachher egal, ob ich das über Instagram ausspiele oder über eine Webseite in Verbindung dann auch nochmal mit physischen Events, die dann natürlich nicht fehlen dürfen. Aber ich muss die Kampagnenidee zugrunde legen und dann sehr gut exekutieren. Und immer Hand in Hand, rechte Geber mit rechte Nehmer.
Und jetzt darfst du ja eigentlich, müssen wir eigentlich aber einen kleinen Pitch machen. Es macht ja Sinn, dann eine Agentur schon frühzeitig mit ins Boot zu nehmen und nicht einfach die Agentur damit zu konfrontieren, guck mal hier, das haben wir jetzt als Rechtepaket gekauft, mach mal was draus, sondern dann die Agentur im Vorfeld schon mit dazu zu nehmen. Und da nickst du schon und da die Frage, gelingt das schon gut, gelingt das schon vielen und wer ist da der die Musik bestellt? Also ist es der Sponsor, der euch beauftragt, hey, wir brauchen euch mit an Bord, damit ihr da uns helft? Oder ist es der Rechtehalter, der sagt, Mensch, wir brauchen euch mit an Bord, damit wir ein geiles Konzept für unseren potenziellen Sponsor haben? Also vielleicht magst du da noch mal ganz kurz was zu sagen.
Stefan, ich könnte jetzt sagen, natürlich, ohne uns geht's nicht. aber mache ich natürlich nicht, weil es braucht nicht zwingend eine Agentur. Ja, also es gibt auch schon durchaus Organisationen, die in der Lage sind, das eigenständig zu tun. Ein Dienstleister bringt da natürlich nochmal die Erfahrung mit und neue Ideen, ja, weil du kannst als eigene Organisation hast du immer deinen teilweise auch Tunnelblick, ja, die Breite der Erfahrung, der Trends kannst du als Organisation, egal wie groß, nie zu 100% abdecken. Und somit kann man auch und wir sind da sowohl für rechte Geber oder rechte Halter oder auch Sponsoren für beide Seiten tätig. Wer quasi beauftragt, ist eigentlich sekundär. Und somit nehmen wir oft auch da wie eine diplomatische Haltung ein. Also ein bisschen, ja, wir sind da Verbindungsglied, weil teilweise uns gegenüber man gerade am Anfang des Prozesses neutraler sagen kann, was sind Wünsche, was sind Limitationen, ohne dass man sich in einer direkten Verhandlungssituation befindet. Und gerade solche Workshops auch dann durch uns moderiert, da können wir immer wieder auf Druckpunkte hinweisen, die, wenn man im 1:1 ist, vielleicht nicht so leicht möglich sind. Ja, also es bringt einfach nochmal Vorteile mit sich. Jemanden wie uns, das müssen ja auch nicht wir sein, sondern da gibt's auch andere gute, da draußen gerade in der Phase mit reinzunehmen. Und danach hängt es natürlich auch von der Manpower ab im Hinblick auf Exekution der Kampagne und auch der Größe und des Volumens der Kampagne.
Jetzt sind wir im Umfeld der Kommunikation ja sehr stark auch auf Daten, auf Analysen, auf zusätzlichen Informationen angewiesen und das Verarbeiten von Daten spielt immer eine noch größer werdende Rolle. Jetzt kommen wir dann auch logischerweise zu der großen Überschrift, die 2025, auch schon vorher, aber auf allen Bühnen und allen Schlagzeilen irgendwo ist. Wie spielt jetzt zum Beispiel in dieser Weiterentwicklung dieser Disziplin, der Kommunikationsdisziplin, welche Rolle spielt da jetzt Automatisierung? Welche Rolle spielt da jetzt KI? Welche Rolle ordnet ihr dem zu? Weil das ist ja auch ein Schwerpunkt, du hast es vorhin gesagt, in dem ihr euch jetzt seit 2 Jahren mit beschäftigt. Das wird eine Entwicklung nehmen, das ist jetzt kein Hype, nehme ich an. Und vielleicht magst du da einmal kurz nochmal diese Brücke mitnehmen und sowohl das Kommunikationsmodell erklären, als auch was ihr da für eine Rolle spielt.
Gerne. Stefan, du hast ja am Anfang auch erwähnt, Spobis. Und da hat mir auch jemand gesagt, oh, jetzt KI. Ich höre auf jeder Bühne KI, KI, KI. Das ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja, und, ja, ein bisschen, vielleicht ist es so. Ich glaube, das erste Mal auf der Bühne beim Spobis konnte ich 2011 sein. Damals als Vertretung noch von Stefan Mennerich. Habe dort die ersten Babyschritte im Bereich Social Media des FC Bayern dargestellt. Und dann gab es, glaube ich, auch mal so eine Phase 2014 wahrscheinlich, als jede Bühne, es ging alles um Social Media. Ja, und dann ein paar Jahre danach hat sich alles um CRM gedreht. Ja, und dann Big Data und dann E-Gaming. Es gab ja immer diese Phasen, wo dann wirklich jeder darüber gesprochen hat. Und ich glaube, diesmal ist es ähnlich und anders. Ich glaube nicht mehr, dass wir die nächsten 2-3 Jahre auf jeder Bühne über KI Dinge hören werden. Aber ich glaube, in der Anwendung ist ähnlich wie Social Media. Auch heute ist es in der Anwendung anders. Es muss Teil einer Club-Strategie sein, die Fans 1:1 zu erreichen. Egal in welchem Land, egal in welcher Altersgruppe, ich kann ohne gute Social Media Arbeit nicht mehr gute Kommunikation betreiben, auch keine Monetarisierung in dem Sinn. Auch als Sponsor muss ich diese Kanäle nutzen, weil es nun mal die schlagkräftigsten Tools sind, um Fanmassen zu erreichen. Ähnlich wird es im Bereich KI sein, nur viel, viel stärker als alles, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Wir haben jetzt seit 2 Jahren eine eigene Abteilung gegründet. Am Anfang habe ich gesagt, wir müssen es einfach machen, um zu überleben. Als Dienstleister musst du schneller werden, effizienter und kreativer auch oder besser. Und somit war es für uns eine Überlebensstrategie, die Fähigkeiten der Kolleginnen und Kollegen auszubauen über interne Trainings. Am Anfang hat es nicht funktioniert, weil wir gemerkt haben, die Leute verbringen mehr Zeit in den Tools, als dass sie sparen. Dann haben wir einen eigenen KI-Führerschein eingerichtet, um die Leute anzuweisen, zu trainieren, dass sie besser werden. Nur wenn man den Führerschein abgelegt hat, konnte man dann auch wirklich die professionellen Tools nutzen oder die Business-Version. Und dann nach einem halben Jahr haben wir gemerkt, das Know-how, das wir uns angeeignet haben, ist auch wichtig für unsere Kunden, weil auch die müssen lernen, mit den Tools umzugehen. Beziehungsweise haben uns viele gefragt, welche Tools nutzt ihr denn? Was habt ihr schon für Prompting-Erfahrungen? Wie geht ihr vor? Welche Einsatzbereiche habt ihr? Und seitdem haben wir jetzt ja jede Woche einen internen Austausch übers Kernteam, die dann das Know-how weitergeben, weil meine größte Sorge ist immer, ein Team findet was raus an Prompting oder Tool-Einsatz und der Rest profitiert nicht davon. Ja, ich habe da eine Philosophie, dass wir einfach alles an Know-how teilen müssen, sonst funktioniert's nicht. Und das klappt auch ganz gut. Wir haben in der Zwischenzeit auch gemerkt, dass die Unternehmen nicht beliebig viele Tools einsetzen können, natürlich auch aufgrund von Datenschutzvorgaben, IT-Regeln. Wir haben daher ein eigenes Tool entwickelt, Corporate GPT, bei dem wir kein neues KI-Tool gebaut haben, sondern im Backend alle bestehenden Tools, die eine offene Schnittstelle haben, zusammenführen. Und das sind fast alle. Also gerade die großen, die OpenAI-Tools wie ChatGPT und so weiter, fügen wir da zusammen und individualisieren das Frontend. Jetzt nicht nur optisch, sondern vor allem die Anwendung. Das heißt, es werden Rollen definiert. Welche Rollen gibt es im Unternehmen? Beispielsweise Kampagnenmanager, HR-Manager und so weiter. Also man kann jede Rolle genau definieren und dann auch die Einsatzszenarien, ich schränke dadurch in einer gewissen Weise die Promptings oder spezifiziere die Promptings, erhöhe aber die Qualität des Outputs extrem, weil viele Leute denken bei ihrem Prompt gar nicht genau dran, wie komplex der eigentlich sein muss, damit am Ende das gute Ergebnis rauskommt, ja, weil shit in, shit out, ja, und wir reduzieren das. Das heißt, auch wenn du 4, 5 Leute oder 100 auf einer Position hast, wird die Rolle ganz genau definiert. Ich habe immer noch die Möglichkeit, ins Freifeld Prompts einzugeben, so wie bei ChatGPT, aber das kann man ja eh überall. Und somit haben wir einen eigenen Leistungsbereich, sowohl des Tools, aber vor allem mit Beratung und Begleitung. Ja, weil das ist das, was ich gelernt habe, auch damals beim Transformations- oder Change Management MBA in St. Gallen. Es ist nur 50% Strategie, Tool und Prozess. 50% ist der softe Teil. Und diese Transformation, vor der wir stehen, alle, jedes Unternehmen, wird die größte sein, wahrscheinlich der letzten Jahrzehnte.
Da steckt jetzt eine Menge drin, dass ich nochmal kurz sortieren möchte. Du hast davon gesprochen, was ich ja mega finde, nicht nur, dass ihr da eine eigene Abteilung gegründet habt, dass ihr da eure wöchentlichen Reportings macht, sondern dass ihr auch einen KI-Führerschein eingeführt hast. Ist das ein internes Tool oder gibt es das mittlerweile auch, dass ihr das Unternehmen zur Verfügung stellt, dass ihr sagt, wir machen euch fit in KI-Fragen und haben da für euch, weiß nicht, ist das ein Zertifikat, wie auch immer das aufgebaut ist? Kannst du noch mal kurz dazu was sagen? Aber ich habe noch mehrere Fragen, deswegen vielleicht ganz kurz erwähnen.
Ja, also es war am Anfang wirklich nur für uns gedacht, aber jetzt bieten wir es auch oder schon seit einem Jahr für Kunden an. Insbesondere durch die Vorgaben der EU wird das jetzt natürlich stark nachgefragt. Ja, das heißt, es ist alles digital, Vorträge, Schulungen, Trainings und dann die Durchführung dieses Führerscheins. Das ist auch quasi ein Online-Tool, wo man Fragen beantworten muss, sich durchklicken. Und am Ende gibt es dann ein Zertifikat.
Cool. Möglicherweise, du hast gerade schon vielleicht unabsichtlich auch schon digital statt KI gesagt. Ist es nicht eigentlich sogar ein Digitalführerschein? Ist das nicht vielleicht sogar etwas, was nochmal mehr Menschen betrifft als ein KI-Führerschein? Weil du hast es auch vorhin erwähnt, KI wird nachher in den digitalen Produkten, in den digitalen Anwendungsbereichen einfach einfließen, oder dass es einen Stempel KI kriegt, ne?
Ja, also ich glaube, alles, was mit KI zu tun hat, ist digital. Ich würde sagen, das ist schon jetzt ein reiner KI-Führerschein. Weil dort geht es auch um rechtliche Fragestellungen. Ja, was darf ich da rein eingeben, was nicht? Wie sieht ein gutes Prompting aus? Worauf muss ich mich da fokussieren? Also es ist schon sehr speziell jetzt im Hinblick auf alle KI-Thematiken.
Dann hast du von Tools gesprochen, die in dem Corporate GPT auch zusammengefasst werden, verfügbar gemacht werden und anwenderfreundlich verfügbar gemacht werden. Sind das die üblichen OpenAI-Tools oder hast du noch so 2, 3 Sachen, wo du sagst, Stefan, vergiss ChatGPT, da ist jetzt folgendes Produkt, das was die Welt erobern wird. Was steckt da so drin? Oder ist es dann für die meisten? Also ich komme mal noch mal kurz, einen kleinen Ausflug. Wir haben letzte Woche auch einen eigenen kleinen Workshop zusammen mit den Kollegen und Freunden von Transform Sports gemacht für unsere Sportbranche, das Thema KI auch in Vertrieb. Und da haben wir dann kurz die Abfrage gemacht. Wer nutzt denn das schon und was nutzt ihr? Und es ist doch sehr viel ChatGPT im Fokus gewesen. Also vielleicht magst du noch mal ganz kurz klarstellen, wie viel Volumen benutzt oder wie viel ist dieses ChatGPT da präsent oder wie viel gibt es möglicherweise andere, auf die wir alle ein Auge werfen sollten?
Also wir haben jetzt inzwischen 10 Tools drin. Ja, und eins meiner Lieblingstools ist Flux. Ja, Flux kommt ja aus dem Schwarzwald, ja, wissen viele nicht, aus Freiburg. Daher auch eine emotionale Verbundenheit. Aber es ist ja ein Grafiktool, also quasi auch Konkurrenz zu Midjourney und Co. Und dieses Tool ist richtig, richtig gut. Also ich glaube, es ist gar kein Geheimtipp mehr, kann man gar nicht mehr sagen. Weil sie inzwischen auch sehr, sehr groß sind und weit über Europa hinaus bekannt. Ist auch quasi zugänglich über eine offene API haben wir drin und nutzen gerade unsere Kolleginnen und Kollegen im grafischen Bereich eigentlich präferiert. Genau, also kann man auch jetzt nicht nur über uns nutzen.
Ja. Dürfen wir hier verlinken hoffentlich in den...
Ja, klar, könnt ihr verlinken. Dann auch das Tool Grok, ja, ist ja ein Tool von Elon Musk. Ja, Elon Musk, glaube ich, dazu brauchen wir jetzt keine Ausführung mehr machen. Der ist ja auch in dem Bereich stark unterwegs. Und dieses Tool hat auch einige Vorzüge, gerade im Textbereich und so, haben wir 3-4 Tools im gerade Textbereich, die nochmal unterschiedliche Stärken haben im Vergleich zu ChatGPT. Ja, die einen schreiben zum Beispiel stilistisch schöner, setzen die Infos nochmal anders zusammen. Da haben wir jetzt schon 10 drin. Wir haben einen eigenen Kollegen, der testet alle neuen Tools, auch zum Beispiel im Bereich Videoproduktion, Sound, Präsentationsbau und so weiter. Und sobald das Tool eine gewisse Reifegrad erreicht hat, wird es unseren Kolleginnen und Kollegen entweder direkt zur Verfügung gestellt oder integriert in unser Corporate GPT. Präferiert ist immer der zweite Weg, weil die meisten einfach auch da integriert werden können.
Und ich als Externer kann bei euch dieses Corporate GPT, ich kann da Anschluss zu kriegen, ich kann das bei uns installieren, ich kann das buchen oder wie ist das Modell da bei euch?
Ja, also wenn man auf corporategpt.de geht, sieht man dann das Preismodell. Ich glaube, wenn man eine Version kauft, kostet es 30 Euro pro Monat. Wenn man mehr kauft, geht der Preis sehr schnell runter. Ja, wir haben eine Zusammenarbeit mit jedem Tool. Das ist einfach dann der Businessvertrag, der da geschlossen wird, wo wir jedes Tool je nach Nutzung bezahlen. Wir haben auch hier das Projekt durchgeführt mit Lenze Stopper, ja, die ja auch sehr bekannt sind in unserer Branche, die Rechtsanwaltskanzlei, weil sie in dem Bereich KI extrem gut sind, auch im Beantwortung aller rechtlichen Fragen, was KI betrifft. Ja, weil wir wollten auch vom Tool her rechtlich sauber sein, dass alles, was da funktioniert und gemacht wird, einfach top läuft und wir nachher auch kein Problem haben mit den großen Anbietern. Somit, und es hilft uns auch im Hinblick auf Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Urheberrechte und so weiter, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Und das Tool kannst du eben direkt einfach von der Website her buchen. Wenn du aber sagst, ich brauche 500 oder 1000 Lizenzen, dann ist es natürlich, also geht's nie ohne Individualisierung. Ja, das heißt, wir können hier auch ein Corporate GPT fürs Unternehmen anpassen, ja, egal ob jetzt Verein oder Verband. Und dann wird's natürlich spannend, ja, wenn ich das zum Beispiel auch meinen Ehrenamtlern zur Verfügung stelle, der ganzen Organisation. Ja, weil viele Datenschützer der Organisation sagen auch, ich will gar nicht, dass meine Daten über den Atlantik gehen. Ja, und der Vorteil von unserem Corporate GPT ist, wir haben die Server in Frankfurt. Ja, es läuft alles über Frankfurt. Das heißt, die Daten gehen dorthin. Dort basierend auf dem KI-Tool erfolgt dann die Beantwortung der Frage und dann wird es wieder zurückgespielt. Ich habe aber sogar die Möglichkeit, unser Corporate GPT wirklich auf dem Server der Organisation einzurichten. Dann bin ich einfach am sichersten überhaupt. Und somit bedient unser Tool einfach auch dieses Problem, ja, dass du nicht irgendwie bei OpenAI jeder Datensatz dann über den Atlantik geht und du andere Tools verbesserst, sondern es bleibt quasi auf deinem Server oder eben auf unserem, der in Frankfurt steht.
Das ist jetzt sehr, sehr technisch und wahrscheinlich dann auch nachzulesen auf der
Richtig.
Corporate GPT. Ich habe gerade parallel mal aufgemacht. Ja. Also selbst wenn dafür der Podcast-Dienst, dass du mich schon begeistert hast, dann ist das schon, hast du schon mal einen dazu gewonnen. Aber wir verlinken das hier logischerweise und das finde ich großartig. Denn das ist, glaube ich, das, was den meisten so ein bisschen die Hürde dann auch nimmt. Es muss hemdsärmlich, es muss nutzerfreundlich sein und nicht, du hast es vorhin so schön gesagt, wir haben festgestellt, unsere Mitarbeiter haben mehr Zeit damit verbracht, das kennenzulernen, als dass es Arbeitszeit gespart hätte, Effizienz eingebracht hätte. Und das ist natürlich dann für viele, die sich damit jetzt bald A beschäftigen, aber B auch vielleicht Hemmungen haben, da jetzt so Vollgas zu geben, ein riesen Pain, dass es möglicherweise, dass viele Fragezeichen damit verbunden
sind. Ja, ich glaube, der Vorteil, den wir haben, und der ist ja historisch bedingt, wir haben jetzt 10 Jahre Content produziert, Analysen durchgeführt, Strategien, tausende Präsentationen und so weiter. Wir haben an uns selbst gelernt, wie KI Prozesse beschleunigt. Das heißt, wir sind nicht einfach ein technischer Anbieter, der aus dem luftleeren Raum jetzt eine Plattform entwickelt, sondern wir haben es aus der Praxis gemacht. Ja, wir wissen, wie schwierig es ist, all diese Dinge, Content zu erstellen, Quellen zu definieren, die rechtlichen Fragen zu klären. Wir machen das tagtäglich. Und aus der Situation heraus haben wir es entwickelt. Ja, also aus der Praxis für die Praxis. Und viele, viele Vereine, Verbände, Unternehmen haben jetzt auch schon Projekte mit uns durchgeführt, Schulungen, Trainings, aber teilweise arbeiten einfach die Teams schon Hand in Hand mit dem Corporate GPT, um dann einfach die Prozesse zu beschleunigen, um am Ende aufs Ergebnis zu kommen. Und wenn es am Anfang nur die ersten 50-60% sind, was danach nochmal in der Spitze verfeinert wird über die entsprechenden Abteilungen.
Ja, ich glaube, das ist genau das, also erster Impuls, genau das, was die User-Journey einfacher macht. Und das klingt erstmal sehr spannend. Ich schaue mir das mal auf jeden Fall an. Lass uns nochmal ganz kurz einen Ausblick in die Zukunft werfen, bevor wir dann hier langsam zum Ende hin begeben. Wo entwickelt sich denn das hin? Du hast jetzt, wenn wir nochmal anfangen, Bayern München, da hast du gesagt, da fing das Ganze an mit Facebook und was die alles noch nicht hatten und wie die Reise im Sport da auf diversen Kommunikationskanälen anfing, das Selbstständigwerden, dann deine eigene Agentur. Wo bewegt sich denn jetzt die Sportbranche in Kommunikationsangelegenheiten, in Digitalisierungsangelegenheiten? Was machen wir denn 2030? Was ist jetzt, wenn das alles so viel schneller geht als vorher, dann sind das nur noch 5 Jahre. Was passiert in der Zeit?
Wir sehen ja, dass die Medienlandschaft sich nach wie vor im Wandel befindet. Ja, viele, also die schnellsten Inhalte und Infos bekommst du nach wie vor über die Clubs, die Spieler, die Verbände. Die Spekulation über Drittmedien, ja, und teilweise die Dinge in die Tiefe, auch inzwischen ja über Netflix, über Amazon Prime, über teilweise YouTube, das sind ja auch wirklich gigantische Player. Da bin ich gespannt, auch wie die stärker noch in den Sport eindringen werden in der Zukunft. Alleine Netflix und Amazon Prime haben ja da riesige Ziele, einfach auch da nochmal die Verweildauer auf ihrer Plattform zu erhöhen, was über Sport natürlich unglaublich gut möglich ist. Und somit wird das weiterhin auch mehr Veränderung und Verschiebung geben. Da bin ich überzeugt. Durch KI kommt jetzt nochmal mehr Dynamik rein, insbesondere im Hinblick auf Regionalisierung der Inhalte. Ja, das heißt, ich kann ja jetzt auch jedes Spiel auf jeder Sprache der Welt kommentieren lassen, ja, über KI-Stimme. Ja, und ob ich jetzt ein Spiel meines Lieblingsclubs gar nicht kommentiert bekomme oder halt dann über KI, dann nehme ich, glaube ich, lieber KI. Da sind wir in Deutschland natürlich verwöhnt. Aber wenn ich jetzt dann nach Malaysia schaue oder andere Länder, da ist es nochmal eine andere Situation. Dann auch Personalisierung. Ja, ich kann ja, und da sind die ganzen CRM-Projekte im Sport, glaube ich, immer noch am Anfang in vielerlei Hinsicht, dass ich mein Fanerlebnis maximal personalisiert. Das ist durch Big Data und KI in der Kombination in der Form möglich, was wir uns heute, glaube ich, noch gar nicht vorstellen können. Und dadurch entstehen auch wiederum für Sponsoren unglaubliche Möglichkeiten, die Kraft des Sports und des Live-Erlebnisses zu kombinieren, dann mit digitalen Erlebnissen in einer Form, was heutzutage noch nicht Realität ist. Also daher glaube ich, dass dieser Zug überhaupt nicht jetzt langsamer wird, sondern im Gegenteil, es wird schneller. Und es ist jetzt die Frage, welche Organisation stellt sich wie auf, um zu sagen, ich baue hier Kapazität und Fähigkeit und Technik ein, um mich zu differenzieren vom Wettbewerb. Weil die Schere, wie schon gesagt, die wird größer. Entweder ich verstehe es und investiere in den Bereich und nutze dann die Fähigkeit, um auch als Rechtegeber diese neuen Möglichkeiten in Leistungspakete umzubauen und zu übersetzen, oder eben nicht. Ja, und wir werden auch so wie in jeder Digitaldisziplin sehen, es wird einen Nutzungsstandard geben, industrieübergreifend, und da ist ja der Sport, muss immer Vorreiter sein. Ja, die Fans sind anspruchsvoll, aber ich muss da rein investieren, um dann zu sagen, ich nutze es nachher auch zur Monetarisierung. Da bin ich gespannt, wer welchen Schritt gehen wird und was die nächsten Cases dann auch sein werden, die wir auf Spobis und Co. Bestaunen können.
Sagst du, jetzt bist du selber gespannt, was da passiert. Was empfiehlst du denn Clubs, die jetzt vielleicht nicht eine Personalinfrastruktur von Bayern München nachweisen? Was empfiehlst du denn Clubs auf dieser Reise jetzt dahin, sich damit oder wie damit aufstellen, wie damit beschäftigen, welches Mindset möglicherweise auch an den Tag legen?
Also ich glaube, dass einmal hier auch den Verbänden eine große Aufgabe zukommt. Ja, weil Verbände, egal jetzt ob im nicht ganz professionellen Sport, im Breitensport oder auch im Profisport, wie beispielsweise DFL oder auch in anderen Disziplinen. Hier kannst du natürlich als Verband deine Vereine enablen oder die Clubs wie noch nie zuvor. Ja, weil es muss nicht jeder Club selber eine Schulung einkaufen oder Pools oder was auch immer. Und ein Verband hat jetzt die Möglichkeit, noch stärker in Enablement zu kommen im Vergleich zur Vergangenheit. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland noch viel Nachholbedarf haben im Vergleich zu anderen Nationen. Ja, und da schaue ich jetzt nicht nur aufs Modell in den USA, sondern auch in andere Länder Europas, wie Schweden beispielsweise. Und somit fände ich super, wenn die Verbände sagen, okay, wir nehmen uns dem Thema an und schulen. Weil die Hebelwirkung von jedem eingesetzten Euro langfristig, um Zeit zu sparen in den Vereinen, ist riesig. Und da muss man eigentlich jetzt beginnen. Den Vereinen würde ich empfehlen, erstens, es muss im Vorstand, in der Geschäftsführung, es muss eine Priorität haben. Das hat es bei manchen schon, bei manchen noch nicht. Und es braucht dann eine zentrale Verantwortungsperson im Club oder im Verein. Egal wie groß, ja, irgendwo muss es aufgehängt sein und dann brauche ich eine Kultur, die offen ist für Veränderung, die sich dann auch damit beschäftigt, diese Tools auszuprobieren, aber auch den Rest des Vereins abholt, weil ich glaube, es gibt kein digitales Tool, bei dem die Angst und Bedenken auch berechtigterweise größer sind als bei diesem Thema. Und das muss ich auch moderieren und begleiten. Ja, und dann brauche ich entweder intern Ressourcen oder einen Partner von außen, der mich begleitet auf der Reise. Und extrem wichtig ist dabei, dass ich versuche, Cases zu definieren. Erste Projekte, das können auch kleine sein, um den Effekt zu zeigen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich ein großes Projekt mache und sage, ich will hier gleich den gesamten Club, Verband digitalisieren und KI oder AI ready machen und nachher funktioniert's nicht, weil dann gibt's das Tal der Enttäuschung und totale Ablehnung. Das ist für eine Transformation tödlich. Ich brauche kleine schnellbootartige Projekte, wo die anderen sehen, oh, das hätte ich nicht gedacht. Es funktioniert. Vielleicht probiere ich es für meine Abteilung auch mal aus. Genau die Effekte muss ich erzeugen.
Also gerade letzter Punkt, finde ich hilfreich. Deine erstgenannten, würde ich sagen, sind jetzt keine klassischen Quick-Wins. Das sind ja schon strategische Entscheidungen, die auch in den nächsten 4-5 Jahren entwickelt werden müssen. Wenn du sagst, muss im Vorstand, muss das einen Platz finden, muss eine Kultur im Unternehmen, im Verein, in einem Verband entwickelt werden. Oder, ich verstehe den Hinweis in Richtung Verbände auch so ein bisschen, vielleicht wird es auch eine Lizenzauflage, ähnlich wie bei den Nachhaltigkeitsmanagern, die von der DFL mit eingefordert wurden. Das hat ja alles jetzt nicht im ersten Jahr sofort stattgefunden, sondern das braucht halt ein bisschen. Das
ist naja, halt Entwicklung, ne? Aber Stefan, vielleicht interpretieren wir es unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie einen Digital- oder KI-Vorstand braucht. Natürlich nicht. Aber es braucht einen, egal ob es nachher der CEO ist, der CFO, COO, wie auch immer, der sagt, das Thema schnappe ich mir. Weil ich kann nicht 3-4 Jahre warten. Ja. Einer muss sagen, ich beschäftige mich mit dem, weil du weißt ja, wie es ist bei Vereinen, wenn es nicht ein Vorstand irgendwo zumindest politisch unterstützt, dann können die drunter machen, was sie wollen, da wird es niemals funktionieren. Das haben alle Digitalprojekte in der Vergangenheit ja gezeigt. Wenn einer sagt, ich bin der Sponsor des Themas, er muss ja nicht der Profi sein in dem Bereich, aber schnappt mir dann drunter jemand, dem ich dann den Freiraum gebe, um auszuprobieren, da bin ich einfach schon 3 Schritte weiter im Vergleich zum Rest.
Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, dass es gar nicht immer unbedingt dein eigenes Know-how braucht, sondern du es nur ermöglichen musst in deiner Organisation, dass dieses Know-how aufgebaut wird.
Ja.
Nicht nur ermöglichen, sondern du hast schon gesagt, du bist Sponsor, du bist Ermöglicher dieses Projekts, dieses Know-how aufbaust.
Ja.
Mensch, Lorenz, die Zeit rast hier. Das war ein sehr spannender Einblick. Wir haben uns eine ganze Zeit lang mit dir und vor allen Dingen auch mit der Entwicklung bei Lubeco beschäftigt. Und dieses KI-Thema, ich glaube, das ist nie abschließend besprochen. Selbst während wir hier sprechen, gibt es gerade zahlreiche Neuentwicklungen, die auf den Markt kommen. Deine Kollegen testen das gerade schon, von denen du noch gar nichts weißt, dass es gerade getestet wird. Deswegen ist dieses Thema auch etwas, was wir weiterverfolgen werden und mit Sicherheit auch nochmal die Gelegenheit finden, vielleicht ein kleines Update mal reinzuschieben. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal ein bisschen tiefer auch bei Lubeco reinzuschauen. Vielen Dank für deine Offenheit da. Und ja, wie gesagt, so eine Stunde geht schnell vorbei. Ich bin ganz fest davon überzeugt, wir sehen und hören uns bestimmt nochmal wieder, wenn es dir auch so geht.
Sehr gern, Stefan. Also sich wirklich mal länger als eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, ist ja dann doch oft nicht der Fall. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Wie schon gesagt, ich glaube, wir sind erst am Anfang. Daher, wenn wir es mal irgendwann fortführen, mal schauen, worüber wir dann sprechen werden. Aber vielen Dank schon mal.
Ich danke dir. Und ja, wir verlinken alles das, was hier genannt wurde, im Idealfall hier unten in den Shownotes und hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Beste Grüße nach München, beste Grüße aus Hamburg.
Danke, Stefan. Viele Grüße zurück.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Und das war unser zweiter Teil des Interviews mit Lorenz Behringer. Auch dieser Teil hat mir besonders viel mitgegeben. Ich habe parallel sogar schon auf seine Corporate GPT-Seite da geschaut bin ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt, vor allen Dingen auch, wie wir das hier vielleicht bei uns nutzen können. Wenn ihr Interesse habt, schaut mal hier in den Shownotes, da haben wir alles verlinkt und wenn ihr das Ganze aufschlussreich, spannend und unterhaltsam fandet, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, über ein Teilen, über ein Liken, Kommentieren. Dann umso mehr, wenn wir uns dann auch in der nächsten Folge, nächsten Woche wieder hören, hier bei Devon Sport, der Podcast. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao aus Hamburg.